Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen zu unserer Veranstaltung Software and Internet Economics. Lautstärke so in Ordnung da hinten? Ja, ne, dann ist es bequem für mich, da kann ich nämlich aus, so für mich eigentlich relativ leise hier auch sprechen. Ja, Masterveranstaltung ist das, wie Sie wissen, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Wer studiert in Wirtschaftsinformatik von Ihnen? Okay, das sind also, glaube ich, so die große Mehrheit. Dann haben wir das letzte Mal auch ja, einige Informatiker hier drin gehabt. Das ist okay. Und weitere WI-Wirtschaftsingenieure haben wir auch zwei, schön. Und Mathematiker taucht manchmal auf. Okay. Und noch jemand vergessen, noch irgendein Studienfach? Okay, nur so, damit ich auch so ein Stück weit ein Feeling bekomme. Ja, ich denke, wir starten einfach mal mit so ein paar organisatorischen Sachen, bevor wir heute auch gleich mit dem Stoff beginnen wollen. Ja, Vorlesung findet hier statt, 13.30 Uhr, wissen Sie. Die Übung werden wir so ein Stück weit blocken. Ja? Das heißt, wir werden so Ende des Jahres mit der Übung anfangen oder... Termine sind seit heute wohl schon im Netz, also ab 8.11. beginnt dann die Übung zu dieser Veranstaltung. Genau. Ja, auch das sind Dinge, wo ich wahrscheinlich nicht viel mehr zu sagen muss. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie einfach. Also wir haben hier die entsprechenden ja, Systeme, die halt mittlerweile genutzt werden, Toucan zur Anmeldung und so weiter und so fort, Moodle. Für die Vorlesungsunterlagen hier und Sie sind ja Master, Sie kennen das ja alles, da brauche ich glaube ich nicht mehr allzu viel dazu zu sagen. Gemäß der neuen Prüfungsordnung ist es so, für die Wirtschaftsinformatiker zumindest, dass wir gemeinsam eine Klausur schreiben werden mit dem Professor Mali, mit diesem Thema Softwarerecht, das wird gemeinsam gemacht werden, aber darüber hinaus wird es auch noch eine einzelne Klausur geben, für alle diejenigen, die sozusagen nicht dieses Double Software Economics und Softwarerecht brauchen. Ja, der Klausurtermin steht ja schon fest. Klausurtermin sagen wir Ihnen so bald wie möglich. Ich weiß ja selbst, ist ja meistens ein Kreuz, die kommen ja meistens relativ schnell, gleich nach der Vorlesungszeit, zumindest bei den Grundzügen der Wirtschaftsinformatik, die ich auch halte, war so, dass die Klausur jetzt sogar geschrieben werden sollte, bevor der letzte Vorlesungstermin stattgefunden hat. Das funktioniert so natürlich nicht. Wahrscheinlich wird es auch relativ schnell dann am schon so Mitte Februar irgendwie sowas stattfinden. Gut, ich stelle Ihnen erstmal so kurz die Gliederung vor, was wir hier in dieser Lehrveranstaltung so alles machen würden. Wir werden heute beginnen mit dem Teil, der einigen von Ihnen, glaube ich, schon bekannt ist, den Sie vielleicht schon kennen, Grundlagen der digitalen Netzökonomie, und zwar mit den Eigenschaften digitaler Güter sowie dem Thema Netzeffekte. Jetzt sehe ich ja einige im Raum, die sich da sogar ziemlich gut auskennen mit diesem Bereich. Der Hintergrund, ich will Ihnen den einfach auch nur kurz erläutern, ist einfach der, wir haben ja eine neue Prüfungsordnung im Bereich Wirtschaftsinformatik, wo einiges umgestellt worden ist. Ja. Und ich halte jetzt die Erstsemesterveranstaltung, unter anderem Grundzüge der Wirtschaftsinformatik, und die alte E-Business-Veranstaltung, so wie es die mal gab, in dieser Form wird wegfallen. Ja? Und daraus habe ich dann gesagt, hatte ich praktisch zwei, könnten wir ein bisschen Ruhe haben, das ist gerade besonders störend hier vorne, wenn Sie dann hinten sitzen, merke ich das vielleicht gar nicht, aber hier vorne ist es nicht so schön. Dass wir praktisch dann gesagt haben, okay, wo tun wir diese Netzeffektinhalte rein? Dann hatten wir eben die Wahl, okay, wir machen das ins Erstsemester. Dann haben wir gedacht, nee, Erstsemester ist vielleicht ein bisschen, sollten wir vielleicht ein bisschen mehr im Bereich Grundlagen was machen. Und hier zu dem ganzen Thema Software Business, Software Economics passt das eigentlich relativ gut. Sozusagen als Vorwarnung, da werden wir heute dann für den einen oder anderen die eine oder andere Doppelung drin haben, wer eben schon in E-Business diesen Bereich Netzeffekte gehört hat. Wir machen es hier einen Ticken ausführlicher. Dann ein großer Block, Folgen der Digitalisierung. Also die Grundidee ist eben, dass wir hier ja, so die ökonomischen Spielregeln der digitalen Wirtschaft, würde ich es mal nennen, behandeln wollen. Und digitale Wirtschaft meint hier insbesondere, dass wir uns tatsächlich mit digitalen Produkten beschäftigen wollen. Also Anbieter digitaler Güter, wie das vielleicht Anbieter von Musikdownloads sind, wie das beispielsweise Softwareanbieter sind und so weiter und so fort. Also wo wir es direkt mit digitalen Gütern zu tun haben, wir würden jetzt nicht näher beleuchten, solche Geschäftsmodelle wie Zalando beispielsweise, nur als Beispiel, weil dort geht es ja letztendlich doch um physische Produkte, die Schuhe, die dann eben entsprechend verschickt werden, und das würden wir hier dann nicht drunter fassen, obwohl es natürlich darum ein Angebot ist, was es im Netz zu finden ist. Und da werden wir uns so Fragestellen kümmern wie Konvergenz der neuen Medien. Wir werden insbesondere am Beispiel Facebook das Thema betrachten, Daten sozusagen als Grundlage von Geschäftsmodellen, also wie verdienen Unternehmen à la Facebook und Co. eigentlich Geld, Veränderung der Wertschöpfungskette, das Thema so digitales Rechtemanagement eher aus einer ökonomischen Perspektive, Multi-Channel-Management, Anwendungsbeispiel E-Book, Multi-Channel-Management halt so in die Richtung, wenn ein Anbieter, nehmen wir genau das Beispiel E-Books, ein Verlag, wenn die beginnen umzustellen von einem klassischen Buchverkauf hin zu E-Books, haben wir so eine Art Multi-Channel-Effekt. Ne? Also Multi-Channel, dass man einerseits die Bücher verkaufen will, die physisch vorliegen, und zum anderen eben die digitalen E-Books. Und dann ist eben auch die Frage, ob und inwieweit da so eine Art Kannibalisierungseffekt auftritt und wie man als Anbieter letztendlich damit umgeht. Und dann der größte Block der Lehrveranstaltung wird hier sein, der Bereich die Softwareindustrie. Mit einem Überblick über die ökonomischen Prinzipien, wir wollen uns die Preisstrategien anschauen, die Geschäftsmodelle, einiges im Bereich Kooperation und Übernahmestrategien machen, Vertriebsstrategien werden wir behandeln. Unter aktuellen Themen verstecken sich hier solche wie SAP HANA beispielsweise, also In-Memory Technology, was das sozusagen für Auswirkungen hat für die Anwender, aber auch die Anbieter. Und abschließend werden wir hier die Lehrveranstaltung mit einer Exkursion, und zwar mit einer Exkursion zu SAP, wo wir diese neuen Technologien uns mal anschauen können, wo wir ins Rechenzentrum gehen werden. Und das wird dann sozusagen die letzte Lehrveranstaltung sein. Ne? Und zwischendrin haben wir, glaube ich, noch den einen oder anderen Gastvortrag. Im Bereich Vertriebsstrategien werden wir einen Gastvortrag haben. Und ich glaube, das war es eigentlich auch schon. Ne? Das ist so in etwa das Programm, was wir uns für dieses Semester vorgenommen haben. Jo, dann fangen wir gleich mal an. Vielleicht noch eine Sache dazu. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben, Anmerkungen oder sowas, dann gerne zwischendurch. Ne? Das ist oftmals lebendiger für alle. Das ja, jederzeit gerne. Also digitale Güter werde ich, glaube ich, jetzt gar nicht so viel zu sagen. Was Sie hier sehen, sind eine Menge von Beispielen für solche digitalen Güter, von eben Musik in digitaler Form über Software, die sowieso in der digitalen Form vorliegt. Und die Frage ist sozusagen, was sind die Geschäftsmodelle von Anbietern dahinter, wenn sie sich praktisch mit dem Handel, mit dem Produzieren, mit dem Vertrieb solcher digitalen Güter letztendlich beschäftigen. Hier, wir brauchen einfach eine Definition, das ist, glaube ich, nicht weiter besonders aufregend, deswegen werde ich da auch sehr schnell drüber hingehen. Definition digitaler Güter sind immaterielle Produkte, sagt man, und Dienstleistungen, die in Form von Binärdateien gespeichert, übertragen und weiterverarbeitet werden. Das ist einfach so, Sie brauchen die auch nicht auswendig zu lernen. Sozusagen einfach für so ein gemeinsames Verständnis. Digitalisierungsgrade, das ist eben so die Fragestellung hier. Ich gehe mal von unten nach oben. So eine Software ist natürlich vollständig digital, irgendein Software-Download beispielsweise, während es auf der anderen Seite hier oben digitalisierbare Güter gibt, eben bei ein Buch etwa. Das können Sie digitalisieren bei Google Books oder wenn es dann als E-Book vorliegt. Und dazwischen angesiedelt sind dann solche digitalen Produkte mit Trägermedium, zum Beispiel eine CD oder eine DVD. Und was wir natürlich sehen, ist eine Tendenz hin zur Dematerialisierung. Music Downloads, eben Entkopplung vom Tonträger, und E-Books, Entkopplung der Inhalte von der Printversion letztlich. Und sag mal, viele Medien kämpfen eben genau mit dieser Digitalisierungsfragestellung, wie sie letztlich damit umgehen. Also beispielsweise ein schönes Beispiel werden alle möglichen Verlage und Zeitschriften. Nehmen wir mal das Beispiel von Zeitschriften. Was würden Sie denn sagen, mit welchen Herausforderungen sind die denn gerade konfrontiert? Zeitschriften, nehmen wir mal Spiegel oder was, oder was auch immer. Was ist denn deren Problem im Moment? Können eigentlich alle Tageszeitungen mehr oder weniger mit dazu tun? Genau, richtig. Das ist ein Riesenproblem, genau wie Sie es gesagt haben. Die Inhalte sind häufig 1:1 oder mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung eben auch online verfügbar, und die entsprechenden Abozahlen gehen zurück. Und vielleicht nochmal eine Frage hinten dran. Und was ist klar, wir haben einmal einen Umsatzverlust dadurch, wenn wir jetzt weniger Abos verkaufen oder wenige Leute die FAZ oder den Spiegel oder die Bildzeitung kaufen. Und was würden Sie sich vorstellen, ist noch ein zweites Problem, das damit verbunden ist? Ja, genau. Das ist das zweite Riesenproblem, dass die Werbeanzeigen dramatisch zurückgehen. Und jetzt kann man sagen, auf der anderen Seite wird es dann ja vielleicht auch ein bisschen ausgeglichen, nämlich dadurch, dass eben dann eben die entsprechenden Online-Auftritte sich ja auch über Werbung finanzieren und zum Teil auch erfolgreich. Also Spiegel Online beispielsweise schreibt schwarze Zahlen, aber es ist bislang nicht so, dass praktisch diese Mehreinnahmen aus dem Online-Werbegeschäft die Werbeverluste aus dem klassischen Geschäft ausgleichen. Also unterm Strich steht im Moment ein klares Minus, und die Frage ist eben, das stellen sich ja eigentlich alle Journalisten, mit denen ich gesprochen hatte, oder Verlagsleiter, wie gehen wir mit diesem Phänomen um? Denn keinen Webauftritt zu haben und dass die Zeitung nicht selbst einen Online-Auftritt hat, das scheint keine ernste Option zu sein, die heutzutage noch irgendjemand verfolgt. Ja, technische Eigenschaften, ich glaube, das ist hier so klar wie Kloßbrüder, kann ich drüber hinweggehen. Sie können Dateien, können Sie komprimieren, MP3 ist schon ein komprimiertes Format. Sie können ohne Qualitätsverlust kopieren, und Sie können natürlich zu ganz geringen Kosten über Netzwerke distribuieren. Schauen wir uns mal kurz die ökonomischen Eigenschaften digitaler Güter an, und diskutieren vielleicht auch gerade mal drüber. Wir sind ja in der Masterklasse, da können wir ja die Fragen auch ein Stück weiter hinterfragen, als wir das vielleicht bisher getan haben. Also, das haben Sie, glaube ich, die meisten von Ihnen schon mal gehört, oder es ist Ihnen relativ klar. Wenn wir jetzt, genau, bück dich mal hier, wenn wir uns an die Kostenstrukturen rangehen, also wenn wir ein Stück Software beispielsweise entwickeln oder ein Musikstück aufnehmen, dann haben wir erstmal einmalige Entwicklungskosten, die da anfallen. Wenn wir aber diese einmal entwickelt haben und wollen die Dateien dann verbreiten, dann haben wir variable Kosten, die eben gegen Null gehen. Das ist sozusagen einer der Gesetze, die man da so in der digitalen Ökonomie hat. Und jetzt würde ich einfach mal fragen, also das ist so die klassische Annahme, die man da hat, variable Kosten gehen dann für den Anbieter gegen Null. Also mal zwei Fragen. Was sind die Implikationen daraus? Also praktisch, was folgt für den Anbieter daraus? Und zum Zweiten, stimmt es denn eigentlich? Ist es denn so, dass die variablen Kosten dann für so einen Anbieter, wenn wir von digitalen Produkten sprechen, wirklich gegen Null gehen? Was würden Sie denn sagen? Sie können sowohl die eine als auch die andere Frage beantworten. Nur bitte mindestens eine. Ja? Richtig, richtig, das stimmt. Wobei ich natürlich auch wieder sagen würde, das gilt wiederum auch für jedes Produkt. Also wenn ich beispielsweise irgendwie ein tolles Automobil entwickeln würde oder irgendwie sowas, dann stecke ich da auch fixe Kosten in die Entwicklung erstmal rein. Und auch da muss ich ja abschätzen, ob sich das irgendwann mal rentiert. Ja. Ja. Richtig, also so kann man schon mal das ein Stück weit in Frage stellen, dass ich sagen könnte, okay, ich bin ein Anbieter und nehmen wir mal das Allereinfachste. Ich würde irgendwelche MP3-Dateien bei mir auf dem Server anbieten. Hätten da irgendwelche tollen Musikstücke oder Filme, irgendwie sonst was da drauf. Und dann ist es ja so, dass ich für jeden Download, wenn jeder von Ihnen was herunterlädt, ich jetzt zumindest einen Bruchteil eines Cents vielleicht sozusagen als variablen Kosten habe, als derjenige, der den Server anbietet, wenn Sie dann eine Datei runterladen. Es sind aber wirklich Kleckerbeträge, also sehr, sehr geringe Beträge wären das, sodass man dann sagen könnte noch, naja, okay, das stimmt so weitestgehend, ja, diese Grundüberlegen der digitalen Ökonomie. Was würde Ihnen denn vielleicht für ein Beispiel einfallen, wo es dann schwieriger wird? Wo Sie sagen, oh, ich bin jetzt ein Anbieter eines digitalen Produktes, zum Beispiel ein Softwareanbieter. Fragen wir mal dezidiert zum Thema Softwareanbieter. Für welche Arten von Softwareanbieter würden Sie sagen, ja, das ist mit den variablen Kosten, die gehen gegen Null, also so steht es in allen Lehrbüchern drin, stimmt's? Und für welche Arten von Softwareanbietern stimmt es vielleicht nicht, dass diese variablen Kosten wirklich gegen Null gehen? Wie meinen Sie das? Könnte man sich vielleicht vorstellen, könnte es vielleicht noch ein bisschen prägnanter, so ein Beispiel, wo es stimmt, ein Beispiel, wo es nicht stimmt. Ja. Ja, das wäre ein Beispiel, wenn Sie so ein Standard-Software-Anbieter sind, sagen Sie, und ich muss diese Software vielleicht anpassen, wie das bei so einer SAP-Software der Fall ist, dann kommen da für mich als Anbieter zum einen Kosten dazu, zum anderen kann ich vielleicht auch dadurch, wenn ich selbst dieses Beratungsprojekt mache als Anbieter, auch Erlöse einnehmen. Aber das geht schon in eine gute Richtung. Ja, erst Sie, dann Sie. Ja, also Anpassungsaufwand bei Individualsoftware auch, guter Punkt. Ja, Software as a Service ist auch ein gutes Beispiel. Und das Beispiel Software as a Service wird dann noch besser, wenn man sich praktisch vergegenwärtigt, dass die Nutzer damit praktisch die Services mitkaufen. Ja, also bei Software as a Service ist es ja so, dass sie nicht mehr einzeln für die Wartung, den Support und die Services bezahlen. Das heißt, der Anbieter muss dort Kapazitäten aufbauen, um den Kunden entsprechend, ja, beraten, nicht nur beraten, ist jetzt kein so schönes Beispiel, um dem Kunden entsprechend Support anzubieten. Also wenn die Software nicht mehr läuft oder wenn irgendwas anderes nicht passt, bieten die Softwareanbieter ihren Kunden ja solche Services zusätzlich an. Und da fallen dann auch wieder Kosten an. Und das Gleiche gilt im Übrigen ja auch bei dem klassischen Software-Lizenzgeschäft. Also dieses klassische Software-Lizenzgeschäft, das läuft ja so ab, dass da werden wir im dritten Teil der Veranstaltung nochmal drauf zu sprechen kommen, aber wir können es ja schon mal hier ansprechen. Wenn Sie als Unternehmen, sagen wir mal beispielsweise 1000 SAP-Lizenzen kaufen, ja, also für die Mitarbeiter entsprechend, dann sieht der Deal entsprechend so aus, dann zahlen Sie eben einen bestimmten Preis für diese Lizenzen, vielleicht so 2.000 bis 3.000 Euro pro User, um Ihnen mal so ein Gefühl zu geben. Und dann kommen eben 20% obendrauf. Und zwar 20% pro Jahr für dieses ganze Thema Wartungssupport, ne, dass Sie da eben anrufen können, wenn die Software nicht mehr läuft. Und jetzt müssen Sie praktisch, wenn Sie jetzt versuchen, die Kostenstruktur der Anbieter auf dieses Beispiel abzubilden, kommen Sie eigentlich zu Folgendem. Also das reine Lizenzgeschäft, also ich wäre jetzt der Anbieter, ich verkaufe einfach Lizenzen, da haben Sie auch wieder fast variable Kosten von null. Aber wenn ich eben zusätzlich die Services anbiete, ja, dann muss ich mir eine entsprechende Mannschaft im Hintergrund haben, die diese Services dann eben auch den dann tatsächlich durchführen, ja, also die den Kunden dann auch die Beratung geben, die Anpassungen an der Software durchführen. Und dafür brauche ich auch eine Mannschaft, ja, die das letztendlich tut. Und das heißt, da habe ich dann durchaus Kosten, die man nicht einfach, aber die man grundsätzlich eben auch auf die einzelnen User verteilen kann. Wahrscheinlich werden Sie dazu so, dass Sie erinnern sich vielleicht an Kostenrechnung im Bachelorstudium, würden Sie wahrscheinlich zu so einer Art sprungfixen Kosten kommen. Dass Sie sagen, okay, ich kann jetzt vielleicht 100 Kunden, einfach mal fiktiv, ich kann 100 Kunden mit einem Service-Mitarbeiter gut unterstützen. Und dann aber ab dem 101. wird es kritisch, das heißt, da muss ich jetzt vielleicht den zweiten Mitarbeiter entsprechend dazu nehmen. Bei 300 muss der dritte dazukommen, vielleicht haben wir da auch so eine Art degressive sprungfixe Kosten. Ne? Sowas in der Art wird dann zustande kommen. Und da ist es dann tatsächlich nicht mehr so, dass das, was praktisch überall steht, digitale Güter, variable Kosten von null, dass sie da null sind, diese variablen Kosten. Ne? Das ist so ein Beispiel, wo diese einfache Denke eben nicht stimmt. Wo es natürlich auch wieder stimmt, ist, wenn Sie eine Softwarelösung zum Download anbieten und da keine weiteren Services drumherum anbieten. Ne? Irgend sowas, keine Ahnung, so eine Antivirensoftware oder sowas beispielsweise oder irgendwelche anderen Tools, die nicht angepasst werden, da gilt das wieder, dass wir da sehr, sehr nah dran sind an diesen variablen Kosten gegen Null. Ja, und hier sind diese idealtypischen Kostenfunktionen einfach nochmal dargestellt. Und idealtypisch eben hier insbesondere, weil hier hatten wir ja gerade gesagt, dass die so ganz waagrecht parallel zur Abszisse verläuft, stimmt ja nicht so ganz. Ne? Gut, bevor wir hier hinkommen, nochmal so zwei, drei Überlegungen. Wir werden noch einiges damit zu tun haben mit diesem Thema variable Kosten gehen gegen Null. Aber was folgt denn beispielsweise draus aus so geringen variablen Kosten für die Strategie von so Anbietern? Also beispielsweise für die Preisstrategie. Was würden Sie denn sagen? Bitte? Also was ist, was diese Eigenschaft, nehmen wir mal an, variable Kosten digitaler Güter sind gering und die Frage würde jetzt lauten, was heißt das für die Anbieter und vielleicht ein Beispiel wäre für die Preisstrategie, also für die Fragestellung, welche Preise nehme ich denn für die Software? Was für, ja, Das wär schon eine sehr, sehr spezielle Strategie, die Sie gerade nennen. Aber so gerade das, was Sie am Schluss gesagt hatten, dass es eben auch möglich ist, dann digitale Güter zu sehr, sehr geringen Preisen zu verkaufen oder sogar zu verschenken. Das können Sie eben nur bei digitalen Gütern machen, denn wenn Sie variablen Kosten hätten und würden so ein Produkt verschenken, dann hätten Sie sofort einen negativen Deckungsbeitrag und das bringt es natürlich nicht wirklich aus Anbietersicht. Ne? Aber Sie können dann eben, wenn Sie sagen, variablen Kosten sind ganz gering, können Sie auch zu sehr, sehr niedrigen Preisen ja, eben bestimmte Produkte verkaufen und das profitabel machen. Oder Software mal kostenlos zum Download bereitstellen in einer einfachen Version. Ne? Das funktioniert eben mit digitalen Gütern. So, und eine zweite, die wir Eigenschaft von diesen, ja, von dieser digitalen Wirtschaft sind die sogenannten Netzeffekte. Ich frage jetzt mal so bei dieser Ausgangsfolie hier, es kommen ja noch ein paar hinten dran, soll ich das nochmal durchmachen hier kurz, diese Definition von Netzeffekte, oder wissen Sie das alle? Das ist mir bei den verschiedenen Fachrichtungen relativ schwierig. Traut sich natürlich keiner zu sagen, dass man das drauf hat. Das ist nicht. Gut, also ich mache es dann mal relativ flott und Sie haken bitte ein, wenn Sie sagen, nee, Moment, mach langsamer, das kriegen wir so nicht hin. Also, Netzeffekte, was ist die Besonderheit von Netzeffekten? Dass Sie bei der Auswahl eines Produktes insbesondere beachten, dass auch andere dieses Produkt nutzen. Also wenn ich ein Auto kaufe, gucke ich mir die Eigenschaften von dem Auto an und sage mir, das hat vielleicht sehr umweltfreundlich, hat viel PS, sieht toll aus oder weiß der Kuckuck was. Und bei Netzeffektprodukten gucke ich mir insbesondere an, wie viel andere ein solches Produkt eben auch nutzen. Ja, also klassisches Beispiel, so eine Office-Software. Wäre ich jetzt jemand, der sagen würde, okay, ich orientiere mich einfach an dem Standard, den es da eben gibt, der eben von Microsoft gesetzt wird, weil ich dann weiß oder glaube zu wissen, in der Regel bin ich dann eben kompatibel zum Rest der Welt und wir können Dateien miteinander austauschen. Wenn ich was anderes nehme, wie Open Office, funktioniert es auch oft, aber eben nicht ganz so perfekt. Und dann sage ich eben, okay, mich interessieren jetzt nicht so ganz die Eigenschaften von den Produkten, sondern mich interessieren die Netzeffekte, wer das eben sozusagen alles nutzt. Das hier, dieser Artikel von Michael Katz und Carl Shapiro von der University of Berkeley in Kalifornien, ist sowas wie, würde ich sagen, der Klassikerartikel, ist im American Economic Review 1985 erschienen und das ist so die, praktisch so, ja, das Zitat, ja, zu diesem Thema Netzeffekte, die da einige Modelle drauf entwickelt haben. In der Regel haben wir positive Netzeffekte, sind aber auch negative Netzeffekte vorstellbar. Also beispielsweise, wenn Sie sich auf einer bestimmten Seite vielleicht einklinken und es ist gerade eine schlechte Tageszeit, sodass alle möglichen Leute online sind, da können Sie hier auch negative Netzeffekte haben. Sie müssen übrigens oder Sie können dieses Thema Netzeffekte, Sie hören ja auch volkswirtschaftliche Vorlesungen, da haben Sie jetzt wahrscheinlich auch mal dieses Thema externe Effekte hier und da gehört. Da gibt es ja so verschiedene externe Effekte. Also dieses Thema Netzeffekte gehört rein in diese externen Effekte an und für sich. Weil es eben den Nutzen, den Sie selbst aus irgendwas ziehen, eben auch davon abhängt, was praktisch der Rest der Welt macht und wie sich andere eben entsprechend entscheiden. So, Sie haben zwei Typen von Netzeffekten. Das sind zum einen die direkten und die indirekten. Die direkten sind also ganz schlicht, ich nehme nochmal das Beispiel von Microsoft, wenn wir hier alle Office nutzen, dann können wir da praktisch einfach unsere Dateien austauschen und je mehr das sind, umso besser funktioniert das auch. Das gleiche gilt vielleicht für einen Telefonanschluss. Indirekte Netzeffekte auf der anderen Seite stellen darauf ab, dass wenn sich ein Produkt erstmal verbreitet hat, also beispielsweise eine Software, dass sich dann entsprechende komplementäre, ergänzende Güter entsprechend auch weit verbreiten. Das wären dann praktisch diese indirekten Netzeffekte. Und wer hat mal ein schönes Beispiel von Ihnen für so einen indirekten Netzeffekt? Vielleicht so aus dem Softwarebereich oder was auch immer, ja? Bitte? Ja, erklären Sie nochmal, wie Sie es meinen. Ja. Ja, genau. Richtig, also schönes Beispiel. PDF-Reader, teilweise kostenlose Tools und generell kann man so sagen, zu allen möglichen Softwareprodukten, die wir haben, Tools ist ein Beispiel, oder auch zu Softwareprodukten, Beratungsleistungen rund um so eine SAP-Einführung wären auch solche indirekten Netzeffekte. Was haben Shapiro und Varian dazu gesagt? Shapiro ist der gleiche Autor, den wir da vorhin hatten, da von der University of California in Berkeley. Und Hal Varian war auch an dieser Universität, ist mittlerweile ökonomischer Chefberater bei Google geworden. Und also deren Buch, was die beiden geschrieben haben, Information Rules auf Englisch, auf Deutsch heißt es, haben wir glaube ich in den Unterlagen auch irgendwie drin. Das würde ich einfach allen mal raten, das Buch zumindest mal in der Hand gehabt zu haben und mal so 1-2 Stunden drin gelesen zu haben. Das ist wirklich sehr, sehr schön geschrieben und die haben so diese Grundlagen dieser digitalen Ökonomie eigentlich sehr, sehr früh aufgeschrieben. Und die sagen halt, dass diese Netzeffekte nun zu ja, sogenannten positiven Feedbacks führen. Ne? Das heißt, wenn hier im Bereich direkte Netzeffekte, wenn weitere Nutzer dazukommen, führt es wiederum dazu, dass der Wert des Netzwerks steigt und die Steigerung des Wertes Netzwerks führt wiederum dazu, dass neue Nutzer dazukommen. Das ist also diese positive Feedback-Schleife und da werden wir gleich auch nochmal auf die Konsequenzen eingehen. Bei den indirekten Netzeffekten geht es ähnlich, aber wir haben praktisch noch so einen Zwischenschritt. Neue Nutzer kommen hinzu, die Anzahl der Komplementärprodukte steigt, also die Tools beispielsweise. Daraufhin steigt der Wert des Netzwerks und neue Nutzer kommen hinzu. Dann haben Sie in beiden Fällen so eine positive Feedback-Schleife. Mit entsprechenden Konsequenzen. Die wichtigste Konsequenz ist meines Erachtens die, dass es sich bei solchen Netzeffektmärkten um sogenannte Winner-Takes-it-All-Märkte handeln, was so ein schöneres Wort ist als vielleicht Monopolmärkte, aber natürlich gar nichts anderes jetzt bedeutet an der Stelle. Dass es eben dazu führt, dass wenn verschiedene Anbieter auf solchen Netzeffektmärkten miteinander konkurrieren, dass es unwahrscheinlich ist, dass dann mehr als einer übrig bleibt. Oder dass auf jeden Fall die Anzahl der Wettbewerber, die im Spiel bleiben, dass diese Anzahl sich eben entsprechend reduziert. Das werden wir heute noch ein bisschen genauer erklären. Verschiedene Standards und Technologien, die dem gleichen Zweck dienen, existieren oft nur für eine begrenzte Zeit nebeneinander. Werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher machen an der Stelle. Ich gehe mal hier weiter. Netzeffekte führen eben genau dazu, dass sich häufig nicht der beste Standard durchsetzt. Ja, diese Teile zu den Netzeffekten, was wir jetzt gerade machen, das können Sie, glaube ich, ganz gut in unserem Buch Die Softwareindustrie nachlesen. Da haben wir das relativ ausführlich auch beschrieben. Und hier haben wir jetzt diese Frage mit einer Funktionalität versus Netzeffekte. Ich komme dann gleich auf die Folie, die ich gerade übersprungen habe, zurück. Also wir stellen uns einfach vor, wir haben jetzt hier eine Studentengruppe und sie würden sich wahnsinnig, wie sie sind, zusammentun und sagen, okay, wir machen jetzt ein Programmierprojekt und entwickeln ein besseres Office. Also irgendeine Office-Lösung, was besser ist als Microsoft. Und jetzt nehmen wir an, Ihnen gelingt das. Ja, haben dann eben ein fehlerfreier, können besser mit ganz großen Dateien Ihre Masterarbeiten bearbeiten, es stürzt nicht dauernd ab. Ja. Da gibt es ja durchaus Potenzial an der Stelle, um es mal positiv auszudrücken. Trotzdem würden wir wahrscheinlich sowas nicht angehen, selbst wenn wir es hinbekommen würden, weil wir eben Schwierigkeiten hätten, gegen Microsoft durchzukommen. Ne? Und zwar nicht deswegen, weil Microsoft so toll ist, sondern weil Microsoft eben seinen Kunden diesen Vorteil anbieten kann, dass sie sagen, okay, Microsoft hat schon ein Netzwerk, was sie entsprechend an Kompatibilitäten, was wir so schnell nicht hinbekommen werden. Wir hätten zwar das bessere Produkt im Hinblick auf den Basisnutzen, das ist nämlich die Unterscheidung, auf die ich hier hinaus will, einerseits den Basisnutzen, und der Basisnutzen ist eben nun genau der Nutzen, der anfällt, wenn wir alle Netzeffektnutzen weglassen würden. Das wäre jetzt also praktisch der Basisnutzen, der jetzt rein abhängig von der Funktionalität der Software, während der Netzeffektnutzen eben entsprechend, ja, wie ich es ja gesagt hatte, von der Anzahl der Nutzer abhängt. Ne? Und das wäre dann eben hier dann genau dieses Bild hier, dass wir mal unterstellt haben, einen linearen Nutzenzuwachs in Abhängigkeit der Anzahl der Konsumenten, und dass wir gesagt haben, dies hier ist eben dann der Basisnutzen, den ein bestimmtes Produkt hat und der dann eben linear ansteigt. Ja, und daraus, wenn man möchte, kann man dann eben aus diesem Verhältnis, aus dem Netzeffektnutzen und dem Basisnutzen, kann man dann hier so einen Netzeffektfaktor Q ausrechnen, der dann zwischen 0 und 1 definiert ist und der nun aussagt, wie stark auf einem bestimmten Markt nun die Netzeffekte eigentlich ausgeprägt sind. Also wenn Sie Q gleich 1 hier bekommen, dann haben Sie einen Markt mit einem reinen Netzeffektnutzen, und bei Q gleich 0 hätten Sie irgendeinen Markt, wo Sie einen reinen Basisnutzen dann letztendlich hätten. Ja. Mit der Auswirkung, dass Sie eben etwa, je höher das Q ist, umso eher greifen eben dann diese Regeln der digitalen Ökonomie, und umso eher können Sie dann oder müssen Sie manchmal bestimmte Strategien anwenden, etwa so eine Preisstrategie. Also wenn der Netzeffektfaktor gegen 1 tendiert, also wir haben einen sehr, sehr hohen Netzeffektfaktor, das heißt, die Netzeffekte spielen eine sehr, sehr große Rolle, dann wird es beispielsweise heißen, wenn Sie in einen Markt reinkommen wollen, wo schon ein dominanter Player drin ist, dass Sie dann vielleicht mit einer extrem niedrigen Preispolitik, also mit extrem niedrigen Preisen da rein müssen, weil je höher dieser Netzeffektfaktor ist, umso wahrscheinlicher ist es wieder, dass sich ein Player, ein Anbieter praktisch in so einem Markt richtig festsetzt und festbeißt. Ja, und dieses Festbeißen oder dieses, dass wir aus einer vielleicht gesamtwirtschaftlich nicht optimalen Situation wieder rauskommen, das können Sie eben anhand von diesem Pinguin-Effekt ganz, ganz, ganz gut beschreiben. Ja, Hintergrund hier, das sei jetzt mal so eine Eisscholle, und da stehen nur eine Menge von Pinguinen herum, und unten drunter schwimmen Fische, und das können Fische sein, die von den Pinguinen gefressen werden, und das können aber auch Fische sein, die Pinguine fressen, also sowohl als auch. Dann können Sie es in der Natur beobachten, dass da hier eine Menge von Pinguinen rumstehen, die sich gegenseitig angucken, soll ich springen oder soll ich nicht springen. Ja. Und dann beobachtet man in der Natur, dass es so abläuft, wenn tatsächlich einer mal runterspringt, dass dann der Rest der Pinguine hinterher springt, dann also den Mut praktisch gefasst hat. Und das ist nun genau die Metapher, die auch auf diesen Netzeffektmärkten gilt. Also ich komme nochmal zurück auf das Beispiel, Sie hätten sich jetzt entschlossen, ja, so eine Software zu entwickeln, die irgendwie die Office-Funktionalitäten ganz, ganz, ganz toll abdeckt, dann stehe ich als Nutzer oder wir alle oder wir die Nutzer stehen praktisch vor der Frage, wechseln wir? Springen wir also in dieses Wasser rein oder lassen wir es entsprechend? Und wir sind eben als, oder Sie sind als Startup nur dann erfolgreich, wenn praktisch der Erste erstmal springt und dann eben auch möglichst viele andere dann hinterher springen. Und das ist dann praktisch so diese Erklärung auch dafür, dass man häufig auf solchen Netzeffektmärkten, dass die dazu tendieren, dass sich oft auch nicht der beste Standard durchsetzt. Und zwar eben deswegen übertragen im Sinne, weil die Pinguine nicht springen. Ja, man bleibt eben sozusagen bei dem, in diesem Standard hängen, in dem man eben schon seit einer geraumen Zeit vielleicht drin ist. Ja, und dafür gibt es eben eine Menge von Beispielen. Das ist so ein Klassiker, dieser VHS-Videostandard, der lange Zeit marktbeherrschend war, obwohl Betamax, angeblich, ich kenne mich da im Detail nicht aus, aus technischer Sicht besser geeignet war. Oder eben diese Tastatur QWERTY, die wir auf unseren Notebooks, auf unseren Rechnern drauf haben, die ist ja vor urlanger Zeit mal entstanden und entwickelt worden. Das war noch aus der Zeit, wo die Typen, wo so Typenradschreibmaschinen gab. Und der wurde so gewählt, diese Anordnung der Tasten, dass diese komischen Typenräder nicht ineinander verhaken können. Und das ist natürlich klar, wenn das die Zielgröße war, dass das natürlich heute sicherlich nicht mehr der optimale Standard ist. Also haben auch Leute gezeigt, dass wenn man die Tastatur anders anordnen würde, dass man viel produktiver und schneller schreiben könnte. Aber da sind wir praktisch dann auch in so einem Art Login-Effekt, dass in dem Fall die Anbieter eben nicht den Sprung machen und sagen, okay, ich stelle jetzt eben alles um, weil sozusagen, weil es eben wichtig ist, diese Schreibperformance zu verbessern. Oder TCP/IP setzt sich gegen OSI durch. Alles so Beispiele für einen Login in einen nicht technisch besten Standard. Ja, und eben aus Anbietersicht, das wäre jetzt so etwa die Sicht von Microsoft, ist es natürlich clever, solche Login-Effekte dann auch als eigenen Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Was können Sie sich denn mal aus Anbietersicht vorstellen, was es denn so für Strategien gibt, um so einen Wettbewerbsvorteil zu verteidigen? Also stellen Sie sich vor, Sie sind Vorstand von einem großen Softwareunternehmen, sind Marktführer, beherrschen den Markt. Und was könnten denn so für Strategien sein, um diesen Wettbewerbsvorteil zu halten? Ja? Okay. Ja, also Sie praktisch so in die Vollversion dann durch den Kosten. Ja, das wäre noch eine freundliche, harmlose Strategie. Ja, es geht auch noch, aber gutes Beispiel, es geht auch noch ein bisschen unfreundlicher. Ja. Okay. Ja, auch nicht schlecht, ja, auch nicht schlecht, ja. Andere Unternehmen kaufen ist immer eine sehr beliebte Strategie, ja, ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, also das ist einer der ganz beliebten, wo ich jetzt mal sage, in Anführungszeichen unfreundlichen Strategien. Ich versuche als Anbieter mein Produkt inkompatibel zu machen und versuche oftmals, dass also mein Produkt nicht auf offenen Standards basiert. Da gibt es genau wie Sie sagen, gibt es auch eine Menge von Prozessen, so im EU-Kartellbehörde ist ein Beispiel für einen Prozess, der immer wieder gegen Microsoft läuft, weil die eben einige ihre Schnittstellen nicht offenlegen, ja, sozusagen geschlossene Schnittstellen, was letztendlich dazu führt, dass Drittanbieter dann wieder die Schwierigkeiten haben, kompatible Software, also Tools etc., dann für die Microsoft-Umgebung anzubieten, ganz genau. Was denken Sie denn, schönes Beispiel, warum hatten die EU-Behörde da eigentlich was dagegen? Was würden Sie denn da vermuten? Man könnte ja auch andersrum argumentieren, könnte sagen, naja gut, die Microsoft-Welt in sich ist eigentlich relativ kompatibel und dann bin ich als Nutzer oder Verbraucher ist ja immer auch so im Blickfeld der EU, dann ist doch eigentlich alles bestens. Was stört denn die EU daran? Ja? 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 Ja, also das zielt genau auf die Monopolstellung von Microsoft ab, die nicht wollen, wobei man jetzt auch nochmal gegenargumentieren könnte, dass Microsoft eigentlich in den ganzen letzten Jahrzehnten die Preise nicht erhöht hat. Das ist ja sowas, was so ein klassischer Monopolist macht. Ne? Wenn er erstmal die Stellung hat, dann geht er mit den Preisen nach oben. Das hat Microsoft nicht gemacht. Aber warum stören die sich trotzdem daran? Ich denke, nicht ganz zu Unrecht. War das noch eine Frage oder? Mhm. Genau. In diese Richtung geht es, dass man eben sagt, wenn Wettbewerber oder auch Komplementäranbieter ein bisschen daran gehindert werden, kompatible Produkte herzustellen, dann sinkt sicherlich die Innovationskraft. Ne? Also weil dann ist auch bei Microsoft selbst in diesem Beispiel Stillstand, ne? Und der Wettbewerb, genau wie Sie sagen würden, wäre letztendlich behindert. Ne? Und das ist der Grund, denn man sieht es ja auch, ich habe jetzt diese ganzen Versionen der Microsoft Browser ehrlich gesagt nicht mehr ganz im Kopf, aber es war eine Zeit lang, wo die ja ziemlich allein Marktführer waren und wo wirklich Fehler über Fehler in dem Internet Explorer drin waren und die neuen Versionen also auch sich nicht grandios unterschieden haben von dem Vorgänger. Aber in dem Moment, als Firefox dann eben ernsthafte Marktanteile bekommen hatte, so war meine Wahrnehmung, also ich bin jetzt nicht der große Technik-Browser-Experte, ja, aber so war meine Wahrnehmung, hat das eben auch bei Microsoft was bewirkt. Und dann waren eben die neuen Versionen des Internet Explorers dann durchaus eine ganze Ecke besser, als das zuvor der Fall war. Ne? Eben wegen dieses Thema Wettbewerbs, wie Sie es eben gesagt hatten. Ne? Genau, und hier dann eben, wenn Sie praktisch als Kunde in einer solchen Umgebung, in einer solchen Lösung erstmal rein investiert haben, dann führt es eben zu einer, wie es hier steht, zu einer Art Login-Situation, dadurch, dass Sie von einem Standard bzw. ja von einem Anbieter entsprechend abhängig sind. Und Sie haben nun Wechselkosten und müssen sich überlegen, ob Sie diese Wechselkosten letztendlich in Kauf nehmen. Diese Wechselkosten, diese Switching Costs, das sollten wir uns nochmal ganz kurz vergegenwärtigen, sind auf Netzeffektmärkten ein bisschen andere als auf anderen Märkten. Ja? Also mir fällt gerade kein so ganz schönes Beispiel ein, aber dann nehme ich das nicht so schöne, was es glaube ich auch klar macht. Ja? Wenn ich mir zu Hause meinen Teppichboden rausmache, oder ich hab mal einen Teppichboden gekauft und will jetzt Parkett reinmachen, dann habe ich natürlich auch Switching-Costs, ne, die daraus resultieren, dass mir jetzt eben den Parkettboden kaufen muss oder ein altes Auto und ich kaufe mir ein neues Auto. Das ist eigentlich nichts Außergewöhnliches. Die Switching-Costs auf diesen Netzeffektmärkten, die sind insofern special, als dass ich diese Umstiegskosten auch habe, aber ich habe eben auch, ich nenne es jetzt mal diese in Anführungszeichen Pinguin-Switching-Costs. Denn wenn ich jetzt auf einen neuen Standard setzen würde und Sie alle folgen mir jetzt nicht, ja, dann hätte ich ein Problem. Ja, dann hätte ich das Investment nämlich in Sand gesetzt. Also ich habe einmal die Kosten, die praktisch auch anfallen, also ich kaufe mir das neue Produkt, ich kaufe mir eine neue Office-Version oder was weiß ich was. Das ist ja ähnlich, wie dass ich mir jetzt einen Parkettboden kaufe und zuvor Teppich hatte. Aber die Switching-Kosten sind eben noch höher, weil ich eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit habe, dass der Rest mir nicht folgen wird. Und das ist das Besondere dieser Switching-Costs auf Netzeffektmärkten, die häufig dazu führen, dass man in so einem Login landet. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also was Sie sagen, stimmt. Ich würde mal behaupten, was Sie sagen, zielt aber so ein bisschen auf diese Eigenschaft von digitalen Gütern ab, dass sie sich, dass sie beliebig kopiert werden können oder dass sie keinem Verschleiß unterliegen, ne? Wie das bei so einem Auto oder so einem Teppichboden der Fall ist. Ja, so ein guter Punkt, genau. Mhm. So, dann schauen wir uns nochmal so ein kleines mathematisches Modell an, mit dem man, finde ich, ganz gut beschreiben und zeigen kann, wie sich so verschiedene Standards jetzt über die Zeit entwickeln, welche Marktanteile sie bekommen und warum, das war das, was wir vorhin am Beispiel von dem Pinguin-Effekt auch gezeigt haben, warum es häufig nicht der Fall ist, dass mehrere Standards praktisch nebeneinander bestehen, sondern warum sich häufig ein einziger durchsetzt. Schauen wir uns das mal an, dieses Modell. Also Ausgangspunkt ist, dass wir zwei Technologien, hat Arthur das genannt, haben. Wir könnten jetzt auch sagen, dass wir zwei verschiedene Standards haben, die miteinander in Konkurrenz sind. Und wir haben zwei Nutzertypen, die sogenannten R- und die S-Akteure. Jetzt macht er hier folgende Annahmen. Er sagt, dass für die R-Akteure gilt, dass die Technologie A einen höheren Basisnutzen hat als die Technologie B. Ja, und das ist eben dargestellt jetzt als AR, kann man das hier auch zeigen, dass dieses AR, also der Basisnutzen des R-Akteurs für die Technologie A, ist größer als der Basisnutzen des R-Akteurs für die Technologie B. Bei dem S-Akteur ist es umgekehrt. Wir sagen, die Technologie B hat einen höheren Basisnutzen für diese S-Akteure als A. Also dieser Basisnutzen der A-Akteure, der S-Akteure für die Technologie A ist kleiner als für die Technologie B. Ich weiß nicht, ich finde diese Parameterbezeichnungen von dem Arthur sind irgendwie so, dass sie an mich nicht reingehen. Ich muss da jedes Mal drüber nachdenken. Ich hätte es anders bezeichnen, aber er hat es nun mal so gemacht. Gut, dann haben wir wieder diese Annahme, die wir da hatten. Also und für den, das sind die Präferenzen der R-Akteure. Also der R-Akteur findet A ist besser grundsätzlich und der S-Akteur findet B ist grundsätzlich besser. Und dieses grundsätzlich besser ist eben jetzt erstmal der Basisnutzen. Dann haben wir so ähnlich wie in dieser Abbildung, die wir hatten, als wir mit dem Basis- und dem Netzeffekt nutzen, haben wir eine lineare Nutzenfunktion hier angenommen und sagen, der Netzeffekt nutzen, ja, der wächst nun linear mit der Anzahl der Anwender. So, und jetzt haben wir hier einfach nochmal die Modellparameter von seinem Simulationsmodell drin. Also Basisnutzen des R-Akteurs für die Technologie A ist AR und der Basisnutzen des R-Akteurs für die Technologie B ist BR. Entsprechend sieht es bei den S-Akteuren aus. Und jetzt haben wir wegen der Netzeffekte, haben wir hier noch einen Parameter drin, der heißt hier NA. Das sind also die Anzahl der Nutzer der Technologie A. Und NB ist die Anzahl der Nutzer für die Technologie B. Und hier das R ist also der Grenznetzeffekt Nutzen der R-Akteure. Und das S ist nun der Grenznetzeffekt Nutzen der S-Akteure. Das sind also erstmal die Modellvariablen. Und auf dieser Basis hat er jetzt ein Simulationsmodell entwickelt, mit dem er zeigen möchte, wie sich nun zwei solche Technologien bzw. Standards über die Zeit durchsetzen. Und die Annahme besteht zum einen darin, dass er sagt, es sollen sich jetzt sukzessive R-Akteure und S-Akteure entscheiden, ob sie den Standard A oder ob sie den Standard B wählen. Das ist hier praktisch der Hintergrund. Und ja, wie wir gesagt haben, haben diese R-Akteure eine Präferenz für A und die S-Akteure bevorzugen Technologie B. Und logischerweise ist dann die Annahme die, dass der jeweils hinzutretende Akteur die Technologie oder den Standard auswählt, die ihm je nach betrachtetem Stand des Adoptionsprozesses den höchsten Gesamtnutzen stiftet. Und der jeweilige Gesamtnutzen, der ist hier in dieser Tabelle dargestellt. Also der R-Akteur zieht aus der Technologie A oder dem Standard A folgenden Gesamtnutzen. das ist sein Basisnutzen, also der Basisnutzen des R-Akteurs für Standard A, plus das ist sein Grenznutzen, den er zieht, mal dem Anzahl der Nutzer von Technologie A. So sieht das hier aus. Und das Gleiche gilt für die und die und die Felder. Ne? Und er sagt eben, ich entscheide mich für den Standard, für die Technologie, wo ich letztlich den meisten Nutzen dann draus bekomme. So, das ist so die Quintessenz von seinem Simulationsmodell. Und Simulationsmodell heißt es deswegen, weil Sie sehen ja, die Parameter sind deterministisch vorgegeben, also kann man sich ja fragen, wo ist das Simulationsmodell? Simulationsmodell deswegen, weil zufällig nun ausgewählt wird, ob ein R-Akteur oder ein S-Akteur jetzt die Entscheidung trifft. Und wenn Sie jetzt starten würden, oder schauen Sie sich einfach dieses Bild hier an, das ist also hier die Anzahl der Adoptionen, also so eine Art Zeitstrahl auch. Und dann ist hier unten der erste Punkt. Das würde bedeuten, dass als erstes der Zufallszahlengenerator ein S-Akteur praktisch ausgespuckt hat. Also es ging hier praktisch mit einem S-Akteur los und dann kamen hier offenbar irgendwelche R-Akteure. Und Sie sehen hier, das schwankt hier alles so um diese Linie, dann kommt mal ein R-Akteur dazu, dann geht es mal hier, dann kommen ein paar S-Akteure dazu. Und hier zieht sich diese Kurve dann langsam nach unten. Also kamen dann mehr S-Akteure, haben sich dann eben entschieden für diese Technologie B. Und irgendwann kommt es dann hier zu so einem Punkt, wo Sie dann eben so ein Login in eine solche Technologie haben. Und dieser Login, der würde jetzt praktisch schlicht und ergreifend bedeuten, dass sich auf einmal alle, also sowohl die R- als auch die S-Akteure, für diese Technologie B dann entscheiden würden. So, und jetzt die Frage an Sie, wie würden Sie diesen Punkt erklären? Dass es da so eine Art Login gibt, in dem Fall in diesen Standard B, in diese Technologie B. Wie kommt das zustande? Ja? Genau, wir sind an einem Punkt, wo sich alle für B entscheiden, auch die R-Akteure entscheiden sich für B. Und was passiert da? Also wie würden wir das mit den Modellparametern praktisch ausdrücken? Ja? Ganz genau. Ganz genau, das haben Sie perfekt ausgedrückt. Ja. Im Prinzip haben Sie das jetzt verbal ausgedrückt, was hier steht. Ne. Denn das ist jetzt praktisch die Bedingung, dass B auch für die R-Akteure, die ja ursprünglich eine Präferenz für A hatten, nun besser ist als A, wenn diese Ungleichung hier letztlich gilt. Wie kommt man auf diese Ungleichung hier? Muss man bloß noch mal kurz denken. Ja. Nochmal? Wollen Sie es mal hinschreiben an die Tafel? Wollen Sie es mal hinschreiben an die Tafel oder lieber nicht? Oder lieber, weil so habe ich es noch nicht ganz. Oder haben Sie okay. Ja. Ich zeige die Folie mal an, ne, und dann machen wir es gemeinsam. Das geht nämlich genau in die richtige Richtung. Ups. Ja, also hier nochmal, B ist für die R-Akteure besser als A, wenn Folgendes gilt. Genau, und jetzt haben wir hier die R-Akteure, ne? Und jetzt sagen Sie es nochmals, so wie Sie es eben gesagt hatten. Ja, so ähnlich, ja, genau, ganz sehr, sehr gut schon. Sie melden sich noch? Genau, so hätte ich es auch ausgedrückt, aber ich glaube, das hat er auch so, aber ich hätte es genauso gesagt, wie Sie es gesagt haben, man macht hier einfach ein kleiner hin, ne, und formt es dann entsprechend um, sodass Sie dann hier genau dann diese Bedingungen rausbekommen, wo Sie eben auch schön sehen, dass es eben genau von der Anzahl der Nutzer abhängt, wo sozusagen diese Art Break-Even-Punkt ist, ne? Das ist ja letztendlich so eine Art Break-Even-Punkt. Ja, und dann machen wir ganz zum Schluss für heute nochmal eine spezielle Art von Netzeffekten. Das sind jetzt die sogenannten zweiseitigen Netzeffekte. Und die zweiseitigen Netzeffekte heißen nichts anderes, als dass wir jetzt sagen, wir haben hier eine Plattform. Und die Plattform könnte jetzt vielleicht sein, die Android-Plattform oder der App Store. Und rund um diese Plattform bilden sich jetzt zwei verschiedene Gruppen. Und die eine Gruppe, das ist eine Kundengruppe. Und die andere Gruppe sind jetzt vielleicht beim App Store eine Menge oder bei Android genauso eine Menge von App-Anbietern. So, und die zweiseitigen Netzeffekte heißen nun nichts anderes, als dass je mehr von der einen Gruppe da sind, umso interessanter wird diese Plattform auch für die andere Gruppe. Also je mehr Kunden die Android-Plattform nutzen, umso interessanter ist es für App-Anbieter auf dieser Plattform anzubieten. Und umgekehrt, je mehr App-Anbieter es gibt, umso spannender ist es für die Kunden, dort auch zu sein. Ja, und das gilt eben hier für solche Beispiele, ist aber recht allgemeines Ding. Genauso so eine Plattform wie Elite Partner oder irgendwie sowas in der Art, brauchen Sie auch die Gruppen Männlein, Weiblein, um dann praktisch erfolgreich zu sein. Und auch da sehen Sie ja praktisch, dass Sie so das Problem haben, dass Sie zunächst mal, um auch als Anbieter erfolgreich sein zu können, müssen Sie sozusagen erstmal auch eine Masse generieren. Also eine Masse von Kunden bekommen. Und ein ganz schönes Beispiel aus der Business-to-Business-Welt hier, sehen Sie hier auf der Folie. Das ist eine Arbeit von dem Christoph Burkhardt, der sich einfach mal verschiedene Software-Plattformen angeschaut hat. Jetzt etwas stärker hier diesen Business-to-Business-Kontext. Und da ist ja den Experten, haben wir ja hier, genau, den Torben, genau, angeschaut hat. Und die Frage lautete praktisch, sich mal anzuschauen, wie sich eigentlich solche App-Anbieter für bestimmte Plattformen über die Zeit entwickeln. Und was ich Ihnen hier besonders zeigen möchte, ist das Beispiel Salesforce, weil es aus meiner Sicht ein ganz nettes Beispiel dafür ist, wie Anbieter von solchen Plattformen damit umgehen, mit diesem Phänomen der zweiseitigen Netzeffekte und was die zum Teil tun, um auf diesen Märkten erfolgreich zu sein. Nochmal so ein Feeling, wem sagt Salesforce etwas? Genau, sagen Sie es nochmal kurz, was ist Salesforce? Ganz genau. Sehr, sehr gut. Ne? Also wir haben praktisch einen Anbieter von Customer Relationship Management Software, der Software as a Service Lösungen anbietet. Und genauso wie Sie es gesagt haben, zwar perfekt, gibt es eben eine Plattform, die nennt sich Force.com. Und das Ziel von Salesforce war, auch rund um diese Plattform, jetzt also so ähnlich wie das beim App Store auch der Fall ist, weitere App-Anbieter zu bekommen, ja, die rund um diese Plattform komplementäre Softwarelösungen erstellen. So, und jetzt steht so ein Softwareanbieter eben vor so einem Art Henne-Ei-Problem. Kunden oder habe ich viele Kunden oder habe ich viele App-Anbieter? Und so haben die praktisch Folgendes gemacht. Die haben, als sie ihre Plattform aufgebaut haben, haben sie sozusagen hier erst einmal angefangen, dass sie selbst Software, dass sie selbst Apps entwickelt haben. Die haben selbst also über den dicken Daumen, also mittlerweile sind es so circa knapp 1000 Apps, die es da gibt, oder vielleicht sind es auch mehr mittlerweile, ich weiß es nicht genau. Sagen wir mal so knapp 1000, so über den dicken Daumen. Und um das System praktisch, ja, das System hochzufahren ist vielleicht ein schlechter Ausdruck, also um praktisch diesen zweiseitigen Markt in Gang zu bringen, haben sie also erstmal selbst Apps entwickelt, die sie ihren Kunden angeboten haben. Denn wenn Sie sich hier diese beiden Kurven hier anschauen, also das sind die beiden Kurven der Salesforce-Plattform. Die anderen können Sie erstmal vergessen. Und diese obere Kurve, wie war das nochmal, diese obere Kurve war die Anzahl der Gesamt-Apps, die auf dieser Plattform verfügbar sind. Das ist also diese obere Kurve hier. Und da sehen Sie, dass die mit dieser Kurve hier weitgehend parallel ist. Und diese Kurve hier unten, diese etwas hellere, das ist also die von den Independent Software Vendors hergestellt worden ist. So ist das. Vielen Dank. Und da sehen Sie eben, dass es hier praktisch gleich losgegangen ist, dass die Independent Software Vendors also erstmal ja, faktisch nicht vertreten waren, sondern dass sie erstmal hier eingestiegen sind, erstmal so um die 100 Apps selbst entwickelt haben. Und so lief das dann hier dann langsam halbwegs parallel nach oben. Und so haben sie dann praktisch diesen zweiseitigen Markt bedient, strategisch, dass sie eben gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt erstmal selbst was in die App-Entwicklung rein investieren, um dann letztendlich Kunden zu gewinnen und dann vielleicht auch wieder weitere Anbieter dann entsprechend anzulocken. Hier noch eine weitere Folie aus diesem Projekt, die wir jetzt nicht im Detail machen müssen, aber die ich deswegen ganz, ganz interessant finde, als dass die folgende Fragestellung versucht zu zeigen. Also wir haben hier verschiedene Plattformen, Pinpoint von Microsoft, hier App Exchange, das ist das eben von Salesforce, oder oben in der Mitte Sugar Exchange, das ist von Sugar CRM, das ist eine Open Source Lösung im Bereich CRM. Das sind also die Plattformen und hier diese einzelnen Bubbles, diese einzelnen Kreise, Knoten, das sind also Softwareanbieter, die Apps anbieten für diese entsprechenden Plattformen. Und da wollten wir einfach mal schauen, inwieweit solche App-Anbieter nur eine einzelne Plattform beliefern oder ob und inwieweit App-Anbieter hier verschiedene Plattformen beliefern. Und was wir hier gesehen haben, ist eben, dass es eine Menge von Anbietern gibt, die auf mehreren Plattformen aktiv sind, obwohl, und das ist jetzt vielleicht noch so ein strategischer Punkt, obwohl ja viele Softwareanbieter eben ihre Plattformen schließen. Also als Softwareanbieter habe ich ja grundsätzlich auch die Option, dass ich sage, ich stelle offene Schnittstellen bereit und jeder kann für meine Plattform Apps entwickeln. Oder ich sage, ich mache die Plattform ein bisschen zu, dass ich um beispielsweise solche Unternehmen, die zusätzliche Apps entwickeln wollen, in einer gewissen Weise dazu zwinge, bestimmte Schulungen zu machen. Schulungen zu machen, um meine Tools kennenzulernen. Das ist eine Sache, die beispielsweise von der SAP eine Weile betrieben worden ist, diese Strategie. Die öffnen sich da allerdings sehr, sehr stark mittlerweile. Das ist also nicht mehr so, wie es früher war. Aber wenn Sie früher als kleines Softwareentwicklungshaus Software für die SAP-Plattform entwickeln wollten, dann mussten Sie erstmal so eine dreimonatige Schulung mit den entsprechenden Tools über sich ergehen lassen, bis sie überhaupt in der Lage waren, mit diesen entsprechenden Tools zu arbeiten. Und hier sieht man, finde ich, so ein Stück weit eine Öffnung, dass Sie eben sehen, als App-Anbieter kann ich nun auch mehrere Plattformen bedienen, wobei es natürlich immer noch so ist, dass diese Kompatibilitäten, die Offenheit nicht hundertprozentig ist, weil die Anbieter immer wieder so ein Stück weit den Daumen drauf haben. Und es gilt natürlich die Regel, die hatten wir schon mal in der Stunde so ein Stück weit angedeutet, dass es durchaus für einen Softwareanbieter manchmal vorteilhaft sein kann, auch nicht ganz auf offene Schnittstellen zu setzen und manchmal auch Inkompatibilitäten zu erzwingen. Und insbesondere ist es dann manchmal für die vielversprechend, die eine gute Marktposition haben und ihren Kunden Netzeffekte anbieten können. Während der Kleinere, der in den Markt reinkommt, der sollte immer auf offene Schnittstellen setzen, um möglichst leicht so ein Ökosystem aufbauen zu können. Das ist eine Sache, die man hieraus ganz gut lernen kann, finde ich. Ja, dann waren wir heute schneller als gedacht. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu böse. Ich danke Ihnen und wir sehen uns nächsten Dienstag. Dankeschön.